Vis-à-vis.
Josia Topf, wir beide können uns jetzt gerade angucken, dank einer Videoschalte. Sie sitzen in Ihrer fränkischen Heimat, ich bin hier in Berlin. Die Hörerinnen und Hörer können Sie jetzt nicht sehen. Wie würden Sie denn den Menschen beschreiben, mit dem ich mich gerade unterhalte?
Wie ich mich selbst beschreiben würde? Also, an sich vom Äußerlichen her ist es relativ einfach. Ich habe zwei kurze Arme, beziehungsweise eher zwei Hände, die an meinen Schultern angewachsen sind. Ich habe zwei ungleich lange Beine, also mein linkes Bein ist länger als mein rechtes Bein und diese beiden Beine sind versteift. Also ich habe keine Kniegelenke, ich kann es nicht abwinkeln, sondern es ist sozusagen einfach wie ein Stahlrohr, was durchgeht.
Sie hätten aber auch sagen können, gut frisiert, gut gekleidet, ich sehe eine modische Brille, ein breites Lächeln, das stimmt ja alles. Wie und in welchem Maße macht Sie denn Ihre Behinderung in der Selbstwahrnehmung aus?
Also, das ist eine schwierige Frage, weil an sich würde ich sagen, meine Behinderung ist nicht meine Identität. Sie ist leider ein sehr, sehr großer Teil von mir, einfach weil ich sie im Spiegel sehe und spätestens, wenn ich praktisch versuche, ein Glas zu greifen, was oben im Schrank steht, habe ich schon mit meiner Behinderung zu kämpfen. Dementsprechend würde ich sagen, dass ich es geschafft habe, meinen inneren Wert und meine Identität gut von meiner Behinderung abzukapseln. Dementsprechend würde ich bei mir eher so sagen, dass meine Hülle beschädigt ist, aber ich als Mensch, ich als Josia Topf, bin eigentlich komplett. Und an sich, das ist korrekt, ich hätte mich so beschreiben können mit breitem Lächeln und blonden Haaren, gut gestylt. Mein Papa sagt zu meiner Brille immer Pornobrille, also von dem her ja. Das wären alles Attribute, die ich hätte reinschmeißen können, die auch gestimmt hätten und so fühle ich mich auch. Aber am Ende des Tages hätte ich da nur meine Identität beschrieben und nicht, wie ich aussehe. Und wie ich aussehe, muss man leider ganz klar sagen, da ist einfach die Hülle, die beschädigt ist.
Sie halten diverse Weltrekorde. Das bedeutet ja nicht weniger, als dass Sie in dem, was Sie tun, der Beste auf der ganzen Welt sind. Studieren neben einer Spitzensportkarriere noch Jura. Sie halten Vorträge, besuchen Fernsehstudios, Sie fahren Auto. Und man fragt sich, gibt es irgendwas, was dieser Mann nicht kann?
Also man muss sagen, es wäre, glaube ich, einfacher zu beschreiben, was ich kann. Aber um einfach mal so ein Bild abzugeben, womit ich Herausforderungen habe. Es fängt eigentlich schon nach dem Aufstehen an. Also ich kann mir keinen Kaffee machen, weil sobald dann der Kaffee praktisch im Glas wäre, ist das Glas zu schwer für mich, dass ich es selber halten kann. Ich kann aufgrund von einem Defekt in meiner Hand oder in meinen beiden Händen, kann ich mir kein Brot schmieren. Schneiden ist schwierig, aufs Klo gehen ist eigentlich unmöglich. Hose an- und ausziehen ist nicht machbar. Schuhe anziehen, binden ist auch nicht machbar. Duschen kann ich an sich nicht. Also all diese Alltagsdinge. Also das Einzige, was ich alleine kann, ist laufen, atmen und durch den Strohhalm trinken. Und natürlich reden. Reden ist eine meiner Stärken. Und da bin ich meinen Eltern auch sehr, sehr dankbar, dass sie mir früh beigebracht haben, zu kommunizieren. Weil das ist eigentlich so das einzige wirkliche Tool, was mir dabei hilft, relativ normal zu leben. Weil ich einfach relativ gut sagen, erklären und kommunizieren kann, was ich benötige.
Wie haben Sie denn zum Schwimmen gefunden, wo doch Ihre körperlichen Voraussetzungen auf den ersten Blick sehr herausfordernd erscheinen?
Also die lange Geschichte dahinter ist so, dass mein Papa Kinderarzt ist und er hat gesagt, jedes Kind muss schwimmen können, egal mit oder ohne Behinderung, einfach weil da sind dann zu viele Katastrophen bei ihm reingelaufen, dass er gesagt hat, das soll seinem Kind nicht passieren. Und dementsprechend hat er mir dann relativ früh mit 5, 6 Jahren das Schwimmen beigebracht in unserem Sommerurlaub in Spanien. Und da habe ich gemerkt, dass ich einen ganz anderen Zugang zu Wasser habe als jetzt, oder beziehungsweise zu meinem Körper einen ganz anderen Zugang habe im Wasser als jetzt an Land. Ich war freier, ich konnte mich selbst steuern, ich konnte mich wahrnehmen, ich konnte einfach Dinge machen, die mir an Land verwehrt waren oder immer noch sind. Und dementsprechend wusste ich, sobald ich dann mich über Wasser halten konnte, dass ich diese Freiheit und dieses Gefühl von Unabhängigkeit, was ich im Wasser habe, niemals wieder aufgeben möchte.
Ich habe im Vorfeld meinem 10-jährigen Sohn Anton erzählt, ich interviewe Josia Topf. Und der hat direkt geantwortet, ah, das ist doch dieser Schwimmer mit den kurzen Armen. Da habe ich kurz gezuckt und dann aber auch gedacht, ja, naja, stimmt. Wie geht's Ihnen damit, wenn Sie sowas hören?
Naja, also ich finde es bemerkenswert, dass Ihr Sohn mich kennt. Das ehrt mich sehr. Und ich meine, klar, die Arme sind ja irgendwo ein Teil von mir. Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel jemandem was beschreibt, nehmen wir jetzt mal an, ich date jemanden und möchte meiner Mama die Person beschreiben und sie hat sie mal gesehen, dann sage ich, du, die war das auf der Party mit dem grässlichen Schal. Dann weiß meine Mama sofort, wen ich meine.
Ich musste aber unweigerlich an etwas denken, was mir ihre Mutter mal erzählt hat. Kinder sind für Josia der Endgegner. Was meint sie damit?
Wenn jemand sagt, das ist doch der Paraschwimmer mit den kurzen Armen, das ist süß, das ist nett. Aber sobald dann eine Wertung dahinter kommt in Form von einer Lache, die man jetzt auch nicht irgendwie wertneutral oder wo man dem auch nicht so richtig was entgegensetzen kann, weil ich ja mehr oder weniger als Belustigung für diese Person auftrete, dann ist es schwierig für mich. Und ich bin nicht wie ein Clown, der sich absichtlich große Schuhe angezogen hat, damit ich sozusagen Spaß verbreite, sondern ich bin in diesem Kostüm mein Leben lang gefangen. Und es ist schwer genug, das für mich zu akzeptieren. Und wenn man dann versucht, mit dem Kind zu reden, wird es eigentlich nur schlimmer. Weil wenn die Eltern daneben stehen, wissen die genau, dass das, was das Kind gerade macht, unter der Gürtellinie ist. Aber anstelle einzugreifen, fangen sie dann an, das Kind zu verteidigen mit, ja, sie sind ja auch anders, sie müssen doch wissen, dass sowas passiert, wenn sie rausgehen. Und dann wird es irgendwann so verletzend, weil die Eltern dann aus Verteidigungsgründen Wörter benutzen, wo man sagt, aha, ich muss also wissen, wenn ich vor die Tür gehe, dass ich ausgelacht werde. Es gibt ein Drehkreuz bei uns an der Schwimmhalle, wo man rein und raus geht. Und ich habe mich an diesem Drehkreuz, also ich stand auf der einen Seite, die Eltern auf der anderen Seite, habe ich mich mit Eltern angeschrien, weil einfach die Situation so aus dem Ruder gelaufen ist und die Fronten so verhärtet waren, dass keiner mehr auf den neutralen Boden zurückkam. Und das ist was, wo ich dann eigentlich, wenn ich Kinder sehe, versuche, so schnell es geht, das weiterzusuchen oder mich hinter jemandem zu verstecken oder der Situation aus dem Weg zu gehen, weil ich dafür leider einfach nicht stark genug bin an manchen Tagen und es mich dann so sehr verletzt, dass ich weiß, dass mich das den ganzen Tag beschäftigen wird. Da wechsle ich einmal lieber die Straßenseite.
Sie hören das RBB24 Inforadio vis-à-vis, heute mit dem Paralympicsieger im Schwimmen, Josia Topf. Athletinnen und Athleten mit Behinderungen leisten häufig enorm viel. Für manche ist allein schon der Weg zum Training sehr herausfordernd. Sie bestehen aber häufig darauf, dass es nie um die Behinderung, sondern immer um den Menschen gehen muss. Das sind jetzt meine eigenen Worte, aber würden Sie das so unterschreiben?
Das ist perfekt. Die Behinderung ist ein Teil von mir, aber sie ist eine Hülle. Und wie ich diese Hülle im Inneren ausfülle, ist hundertprozentig meine Verantwortung. Und ich finde es schwierig, wenn man jeden Behinderten aufgrund seiner Behinderung glorifiziert. Einfach, weil ich sage, der Mensch ist ein Individuum. Und ich kenne genügend Behinderte, die wunderbare Menschen sind, die großartige Menschen sind. Aber das hat nichts mit ihrer Behinderung zu tun. Und ich, auch wenn sie keine Behinderung hätten, gerne Zeit mit ihnen verbringen würde. Die Behinderung an sich ist jetzt kein 5-Sterne-Adelstitel, den ich habe, der praktisch sagt, boah, nur weil er behindert ist, ist er super. Sondern ich kenne leider auch genügend Behinderte, die einfach Arschlöcher sind. Wo man sich einfach denkt, mit dir Zeit zu verbringen, never ever, weil das ist so schwierig, du gehst mir so auf die Nerven. Wenn ich dich sehe, mache ich genau den gleichen Bogen wie um diese Kinder, weil mit dir Zeit zu verbringen, ist einmal nur schrecklich. Dementsprechend finde ich, dass dieses Attribut behindert nicht gleichzeitig bedeutet, das ist ein herausragender Mensch. Meine Behinderung ist das Schlechteste an mir. Dafür braucht man mich jetzt nicht beglückwünschen.
Sie haben in Ihrer Karriere schon diverse Sportlerwahlen gewonnen, unter anderem Brandenburg Sportler des Jahres. Sie starten ja für einen Cottbusser Verein. Und diesen Titel haben Sie vor diversen olympischen Sportlern gewonnen. Was bedeutet es Ihnen denn, nicht als paralympischer Athlet ausgezeichnet zu werden, sondern generell als Athlet, der durch seine Leistung aus anderen Sportlern herausragt?
Das ist eine gute Frage. Ich fühle mich sehr geehrt bei jeder Wahl, die ich gewonnen habe und bin dafür auch sehr, sehr dankbar. Ich habe mit Sportlerwahlen an sich immer große Probleme, weil wir sind alle Sportler, wir haben alle alles gegeben und wir sind auf so einem Level, dass das an sich schon bemerkenswert ist. Aber ich habe oftmals das Gefühl, dass diese Wahlen eine Beliebtheitsschlacht sind. Wir sind bei den Paralympics besser abgeschnitten als die olympischen Sportler. Wir waren medaillenmäßig besser. Und trotzdem hat es bei der Sportlerwahl in Baden-Baden keiner von uns unter die besten 5 geschafft. Obwohl wir mit mir jemanden hatten, der 3 Medaillen gewonnen hatten. Wir hatten mit Taliso Engel einen Weltrekordhalter. Wir hatten mit Elena Kraftschow eine Weltrekordhalterin, die das praktisch nach einer Krebserkrankung durchgezogen hat. Da wollt ihr mir sagen, das schafft niemand von denen unter die besten 5 Sportler des Jahres oder Sportlerin. Da hört es dann bei mir irgendwann auf. Das ist ein reiner Aufmerksamkeits-Beliebtheitszirkus. Bayern macht sehr geschickt. Bayern macht immer nach den Spielen. Jeder, der eine Medaille gewonnen hat, wird automatisch Sportler des Jahres. Und in Brandenburg fand ich es auch krass, dass ich als behinderter Sportler des Jahres wurde und die Nummer 2 auch jemand aus dem Parabereich war. Und von dem her großen Respekt auch an Brandenburg, weil die ganzen anderen Sportreporter, nicht alle, aber sehr, sehr viele andere Sportreporter haben uns nicht mal auf dem Zettel. Und da merkt man einfach, was für Probleme wir noch haben und wie heuchlerisch man uns bei vielen Veranstaltungen die Hand schüttelt und sagt, ihr seid unsere Spitze, ihr seid so toll. Und am Ende des Tages drehen sie sich um und das Einzige, was zählt, ist Olympia, Olympia, Olympia. Und es ist zum Kotzen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.